Ich hatte letzte Woche über ein spezifisches Wunder von Jesus gesprochen, und zwar über die Heilung eines Blindgeborenen aus Johannes 9, die Verse 1 bis 38. Und wir haben probiert, etwas über den jüdischen Kontext, über das jüdische Verständnis, das hinter diesem Wunder verborgen ist, auch zu verstehen. Und ich werde darauf nicht weiter eingehen, sondern verweise euch in aller Freundlichkeit auf die Predigt von letzter Woche. Ja, da ich heute eine Einladung zum Mittagessen habe, kann ich das nicht drauf eingehen, sonst werden wir zu spät. Ich möchte allerdings gerne nochmal auf diesen Kontext eingehen, ja, dass Jesus nicht einfach in Israel aufgetaucht ist, ja, und er ist dort nicht einfach nur herumgelaufen, sondern Jesus ging durch Israel und er stellte klare Ansprüche. Er konfrontierte Menschen mit dem, wer er war, und er ließ ihnen nicht hundertprozentigen Spielraum, dass sie sich einfach nur Gedanken darüber machten, sondern Jesus ging aktiv mit seinem Anspruchsdenken auf die Menschen zu. Und wir schauen uns ein weiteres Wunder an heute Morgen. Und die Frage ist, wenn Jesus tatsächlich Ansprüche stellte, damals, als er hier auf Erden wandelte, gelten diese Ansprüche von ihm auch heute für uns? Wir werden in dem zweiten Wunder auch wieder eine bestimmte Kategorie von Menschen sehen, mit denen Jesus sich auseinandersetzt. Es sind die Rabbiner. Okay? Die Rabbiner waren Gesetzeslehrer oder Pharisäer. Das Volk Israel war damals in Gefangenschaft geführt worden, ich glaube nach Babylon. Und als sie zurückkamen, sagte Gott zu dem Volk, dass sie in Gefangenschaft geführt worden waren, weil sie die Gesetze nicht gehalten hatten. Und dann kamen die Pharisäer auf den Plan und sagten, okay, wenn das unser Problem ist, dann müssen wir oder wir versuchen dann auf menschliche Art und Weise quasi dieses Problem zu erledigen, indem wir die Gesetze lehren. Ja, und wir haben letzte Woche uns kurz darüber unterhalten, dass es 613 Gebote gibt im Alten Testament, über die Jesus sich nie hinweggesetzt hat und die Jesus auch nicht missachtet hat. Aber die Pharisäer, sie gingen dann in den nächsten Generationen weiter und sie erstellten eine mündliche Lehre, die später auch verschriftlicht wurde, und zwar die sogenannte Mishnah. Ja, die Mishnah war ein im Hebräischen 1500 Seiten kleingedrucktes Buch, Regelwerk, wo es darum ging, dass die Pharisäer gesagt haben, wenn wir diese 613 Gebote nicht brechen dürfen, dann werden wir einen Sicherheitsstandard einrichten, ja, durch andere Gebote, damit wir quasi diese 613 Gebote gar nicht brechen können. Okay? Also es gibt einen kleinen Zaun, ja, wo die Pharisäer sagen, da soll niemand drüber klettern, und um diesen kleinen Zaun zu schützen, bauen wir vorher einen 3 Meter hohen Zaun mit Stacheldraht und Elektroschock und NATO-Stacheldraht und was man so da oben alles drauf macht, damit da niemand drüber klettert. Okay? Das war quasi die theoretische Idee, dass die Pharisäer eigentlich gute Absichten hatten. Ja? Sie wollten nicht, dass das Volk wieder in Gefangenschaft geführt wird, aber sie benutzten die Kraft ihrer eigenen Werke dazu. So, und in diesem Buch oder dieser mündlichen Überlieferung der sogenannten Mishnah wurde die dann auch dem Wort Gottes quasi gleichgestellt. Und die Gebote, die die Pharisäer entwickelten und bekannt gaben, galten für jeden Juden auf der ganzen Welt. Ja? So. Es gibt zum Beispiel eine Schwester unter uns, die hat sich dann letztes Mal die Mishnah gekauft, ne, um einfach mal, um da drin zu lesen. So, und in der Mishnah ist ein Gebot, das hat sie mir erzählt, Da steht, du darfst am Sabbat nicht auf einen Baum klettern. Ja? Du darfst am Sabbat nicht auf einen Baum klettern. Er erinnert euch an den hohen Zaun, okay? Es geht darum, dass du nicht am Sabbat auf einen Baum klettern darfst, um nicht die anderen 613 Gebote zu brechen oder in Gefahr zu laufen, die zu brechen, okay? Es hört sich für uns irgendwie äußerst seltsam an und die Reaktion des Lachens hat es gezeigt. Aber es geht eben nicht darum, isoliert zu sagen, kletter am Sabbat nicht auf einen Baum. Ja, sondern es geht darum, kletter am Sabbat nicht auf einen Baum, damit nicht etwas anderes anschließend geschehen kann, was wir nicht brechen wollen. So, und jetzt kommen wir zurück, und zwar auf eine Definition der Mischna. Und die Pharisäer, sie legten in ihrer Lehre fest, dass es drei Wunder gab, die nur der Messias bewirken konnte. Ja? Dies ist also zu der Zeit, als Jesus in Israel auftaucht, die offizielle Lehre, die bekannt war unter den Juden. Es gab drei Wunder, die konnte nur der Messias tun. Wir haben uns letztes Mal auseinandergesetzt mit dem Blindgeborenen, ja, und die Logik dahinter. Wenn du es wissen möchtest, wie es lief, hör dir die Predigt an. Sie ist auf unserer Webseite oder auf den sozialen Plattformen. Das zweite Wunder, das wir uns heute anschauen werden, ist die Heilung eines jüdischen Aussätzigen. Und das dritte Wunder, das laut Definition der jüdischen Gesellschaft nur der Messias machen konnte, war die Heilung oder Befreiung eines stummen Besessenen. Okay? Das waren die drei Wunder. Und wir werden uns heute mit dem zweiten Wunder auseinandersetzen, um dort ein bisschen mehr Verständnis für uns hineinzubringen. Wir lesen heute als Text Lukas 5, die Verse 12 bis 26. Zuerst lesen wir die Verse 12 bis 16, gehen darauf ein und dann springen wir in den zweiten, sich anschließenden Teil. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem Geheilten, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen, also statt darüber zu reden, zum Priester, befahl er. Zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung dar, wie Moses vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Wir haben die Begegnung hier beschrieben von einem Aussätzigen, der mit Jesus zusammentrifft. Okay? Derjenige, dem wir diesen Text verdanken, ist Lukas. Ja, Lukas war von Beruf Arzt und er schildert manchmal interessante Details aus seiner Sicht als Arzt. Wir können festhalten, bevor wir darauf eingehen, dass Lepra, ja, wie wir heute die Krankheit betiteln oder damals Aussatz, im mosaischen Gesetz, also in diesen 613 Gesetzen, sehr klar behandelt wird und es hatte immer den Anschein, dass es sich hierbei bei Lepra um eine Strafe Gottes handelte. Die Priester identifizierten damals diese Krankheit. Nur sie, niemand anders. Ja, es gab keine anderen Menschen, die autorisiert waren, zu sagen, dass jemand Aussatz hatte, sondern nur die Priester. Und die Priester definierten, dass durch die Erkrankung der Mensch unrein war. Ja, er war nicht krank, sondern er war unrein, eine geistliche Kategorie. Ja? Die Priester sagten, du bist unrein. Und der Aussätzige, der dann durch die Landen lief, wir kennen das gerne, haben wir Ben Hur uns mal reingezogen oder Quo Vadis. Und in diesen Filmen laufen Aussätzige rum und rufen Aussatz, Aussatz. Aber nein, sie mussten nicht Aussatz, Aussatz rufen, sondern sie mussten rufen unrein, 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 unrein. Das war das, was sie bekennen mussten. Genauso wie die Priester die Krankheit identifizierten, waren die Priester auch diejenigen, die die Heilung identifizieren mussten. Okay? Wenn ein jüdischer Aussätziger geheilt wurde, musste er zum Priester gehen und sich bescheinigen lassen, dass er gesund war. Dass er nicht mehr unrein war, sondern dass er rein war und zurück in die Gesellschaft konnte. Ja? Und dann mussten die Priester eine Opferreihenfolge und eine ganz klare Analyse durchführen. Das steht geschrieben, damit ihr es wisst, in 3. Mose, den Kapiteln 13 und 14, und ihr werdet noch verstehen, warum ich das euch sage. 3. Mose 13 und 14 handelt es sich nur über den priesterlichen Prozess, was geschieht, wenn ein jüdischer Aussätziger geheilt wird. 2 Kapitel mit jeweils über 50 Versen. Und alles in ihrer eigenen Logik, okay? Das ist all das, was die Pharisäer gelehrt haben. Es hat Jesus nichts Neues auf den Markt gebracht. Okay? Jesus steigt in ihre eigene Logik ein. Jeder, der in der jüdischen Gesellschaft beanspruchte, der Messias zu sein, nein, andersrum, jeder, der einen jüdischen Aussätzigen heilte, beanspruchte automatisch für sich, der Messias zu sein. So, die Untersuchungskommission steht und jetzt springen wir bitte in Vers 17 bis 26. Ja, vorher steht, Jesus zieht sich zum Gebet zurück, denn jetzt werden Sachen geschehen. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Untersuchungskommission. Okay? Da fand kein Kongress statt. Okay? Pharisäer 25 nach Christus. Ja? Da fand kein Kongress statt. Okay? Das war eine Untersuchungskommission. Die waren gezielt aus allen Dörfern dahin gekommen. Ja? Und ich habe bei Google nachgeguckt, wenn du aus Jerusalem nach Kapernaum läufst, ja, ein anderes Evangelium sagt uns, dass dieser Event in Kapernaum stattfand. Von Jerusalem nach Kapernaum läufst du 37 Stunden zu Fuß. Da verirrst du dich nicht einfach hin. Ja? Und die Jungs waren nach wie vor zu Fuß unterwegs. Ja, also wirst du ungefähr 5 Tage von Jerusalem nach Kapernaum laufen. Das machst du nicht aus Spaß. Okay? Die waren ganz gezielt da. Wir lesen weiter. Wo war ich? Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, Untersuchungskommission, Klammer zu, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Amen. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Okay? Wiederhole. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Nicht zu heilen in erster Linie, okay? Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Vers 17, bitte. Wir sezieren, okay? Wir nehmen die Sache auseinander. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Wir erinnern uns an die Verse vorher. Was war geschehen? Lasst mich nicht im Stich, Freunde. Was war gerade passiert? Die Heilung eines jüdischen Aussätzigen. Skandal. Messias. Untersuchungskommission. Und diese Untersuchungskommission tritt hier auf. Der Grund war die Heilung des jüdischen Aussätzigen. Erste Etappe der Untersuchung: Beobachtung, ohne Fragen zu stellen. Verse 18 und 19, bitte. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Volles Haus. Okay, noch voller als hier. Die Hütte war so voll, dass die vier Freunde mit dem Gelähmten nicht hineinkamen, und der Grund war die Anwesenheit der ganzen Pharisäer. Die guckten und versperrten den Weg. Ja, es war einfach voll. So, und dann sagt die Bibel, die Jungs gehen hoch aufs Dach. Ja, du kannst nur auf ein Dach gehen, was oben auch ein Dach hat. Ne? Also eine Decke, richtig? Ja, sonst kannst du da nicht drauf gehen. Und dann gehen die hin und machen das Dach kaputt. Ja, die Bibel schweigt über den Hausbesitzer. Ja, ich denke irgendwie, ja, danke. Ja, mach mal mein Haus kaputt im Namen des Herrn. Ja? So, sie lassen durch dieses Loch nun den Geheilten vor Jesus nieder. Und der normale Ansatz von Jesus wäre, dass er hingeht und den Menschen heilt. Ja, so agierte Jesus auf der Erde. Was willst du? Ich will gesund werden. Gesund. Aber in diesem Aspekt, vor den ganzen Pharisäern, stellt Jesus eine Frage. In Vers 20. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Er heilt den Mann nicht sofort, sondern er sagt ihm etwas Geistliches und sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Und in diesem Moment macht Jesus in der Gegenwart der Pharisäer ein Riesenfass auf. Ja? Jetzt macht er ein Riesenthema auf. Untersuchungskommission. Jesus hat ja vorher den Juden absichtlich geheilt. Deine Sünden sind dir vergeben. Vers 20, 21. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Wir erinnern uns daran, dass die Pharisäer nicht das Recht hatten zu sprechen. Okay? In den anderen Textzeugen, in den anderen Evangelien steht, sie sprachen in ihrem Herzen. Ja? Also die haben es nicht gesagt. Und Jesus selber sagt in Vers 22, Jesus wusste, was sie dachten. Die Pharisäer denken, hier findet eine Gotteslästerung statt. Warum? Warum findet hier eine Gotteslästerung statt? Jesus sagt ganz genau, was die Pharisäer lehren. Ja? Er geht genau in diese Argumentation hinein und sagt, Gott kann Sünden vergeben. Gott kann Sünden vergeben. Er kann sie erlassen. Die Frage, warum sie sagen, Jesus ist ein Gotteslästerer, ist, weil sie sagen, er ist nicht Gott, sondern er ist ein Mensch. Und ein Mensch kann keine Sünden erlassen. Wäre Jesus aber tatsächlich der Messias und Gott, dann begeht er keine Gotteslästerung. Und wieder führt Jesus die Pharisäer an einen Moment, wo sie Antworten geben müssen, sich selbst gegenüber und eigentlich ihrer eigenen Logik folgen müssen. Vers 22. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Gesagt haben sie ja wohl nichts. Vers 23. Und jetzt geht's an die Substanz. Okay, ich werde euch das erklären. Ja, ich habe es mir nicht ausgedacht, ich habe es auch gelesen. Okay? Jetzt geht's an die echte eingemachte Substanz. Zuerst macht Jesus ein Fass auf und sagt, ich vergebe dir die Sünden. Und jetzt geht er in eine jüdische Mechanik hinein. Er benutzt hier, Jesus, eine jüdische Argumentationsweise. Er stellt eine Frage, um eine Frage zu beantworten. Ja? Jesus stellt eine Frage, um eine Frage zu beantworten. Jüdische Argumentationsweise. Und Jesus stellt ihnen diese Frage. Was ist leichter? Ja? Habt ihr schon mal, die den Text kennt, schon mal gelesen? Ne? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Was ist leichter? Und für uns macht diese Frage gar keinen Sinn. Ne? Was ist denn leichter? Ja, und dann kommen wir und bringen unser theologisches Verständnis hinein und so weiter und erklären, was jetzt wirklich leichter ist, jemanden zu heilen oder die Sünden zu vergeben oder was auch immer. Aber das ist überhaupt nicht der jüdische Kontext, sondern der jüdische Kontext den die Pharisäer und die Rabbiner benutzen, das ist eine eigene Logik von denen. Ja? Die haben die selber entwickelt und Jesus konfrontiert sie mit ihrer eigenen Logik. Ja? Die Logik ist, man beweist das Leichtere, indem man das Schwerere tut. Ja? Du beweist das Einfachere, indem du das Schwierigere tust. Ja, das ist die rabbinische Logik dahinter. Ja? Jesus stellt die Frage, was ist denn leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, sei geheilt. Was ist leichter und was ist schwerer? Dir sind deine Sünden vergeben. Ja? Das kann ich dir auch zusprechen. Hey Leute, ab heute sind euch allen eure Sünden vergeben. Schöne Grüße vom Thomas. Ihr braucht Jesus nicht mehr. Euch sind eure Sünden vergeben. Hip, hip, hurra. Ist es schwer oder ist es leicht? Leicht. Warum? Weil es nicht nachprüfbar ist. Es ist überhaupt nicht nachprüfbar. Es ist leicht. Ich kann dir alles erzählen. Das ist leicht. Was ist denn schwer? Schwer ist zu dem Gelähmten zu sagen, sei geheilt und steh auf, weil das ist nachprüfbar. Sofort. Entweder oder. Und Jesus geht hin, er erfüllt das Schwerere und beweist dadurch das Einfache. Rabbinische Logik. Hat er sich nicht ausgedacht? Er ist nur auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Ja? Es gibt den sofortigen sichtbaren Beweis, ob Jesus den Mann geheilt hat oder nicht. Da gibt es gar keine Diskussion. Vers 24. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Okay, das war sein Ziel. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Geheilt, gleichzeitig bewiesen, dass er derjenige ist, der Sünden vergibt und vergeben kann. Was ist die Konsequenz? Messianisches Wunder, Heilung eines jüdischen Aussätzigen. Der geistlich-logische Beweis von Jesus, dass er nicht nur heilen kann, sondern dass er auch Sünden vergeben kann. Und dann gibt es nur eine einzige Schlussfolgerung. Und die ist, Jesus ist der Messias. Und all das führt Jesus durch in der Logik der Pharisäer. Er springt bei ihnen ins Boot rein oder auf den Zug auf und sagt, so Jungs, komm, jetzt gehen wir mal unter die Leute. Ja, jetzt machen wir mal Gas. Jetzt zeigen wir mal, was hier vor sich geht und ich konfrontiere dich mit dem, was du glaubst. Und dann musst du bitte eine Entscheidung treffen. Wir erinnern uns daran, dass da ja eine Untersuchungskommission saß, ne? Richtig? Pharisäer aus aller Herren Dörfer. Jetzt geht die Untersuchungskommission ja zurück nach Jerusalem, um dem Hohen Rat, dem Sanhedrin, ihre Beobachtungen mitzuteilen. Was werden die denn sagen über die messianische Bewegung? Ist sie bedeutsam oder ist sie nicht bedeutsam? Würden sie anschließend Jesus auf allen seinen Wegen hinterherrennen, um ihn zu analysieren und auch tatsächlich Fragen an ihn zu stellen, um diese messianische Bewegung letztendlich anzunehmen oder Jesus als Messias abzulehnen? Der erste Schritt der Kommission ist getan. Und der zweite Schritt der Kommission ist, dass jetzt anfangen, Jesus hinterherzulaufen und ihn zu analysieren. Und das führt uns heute aber nicht mehr zu der Heilung oder Befreiung des stummen Besessenen. Okay? Das ist der Showdown von der Kommission. Jesus stellt ganz klar den Anspruch, dass er der Messias ist. Jesus stellt ganz klar den Anspruch, dass er Gott ist. Er hat gesagt, ich bin Gott. Warum? Ich kann Sünden vergeben. Das war absoluter Herrschaftsanspruch. Und dieser Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt er, und nehmt auf euch mein Joch. Ja? Und wenn wir uns die Mechanik von Jüngerschaft einem Rabbiner gegenüber in dieser Zeit auseinandersetzen, dann war es die allergrößte Ehre, wenn ein Rabbiner dich als seinen Jünger berufen hat. Und es war für dich die größte Ehre und die größte Freude. Und du hast es mit allem verfolgt, dass du so sein wolltest wie dieser Rabbiner. Ja? Du wolltest genauso sein wie der. Ja? Du wolltest die Haare genau tragen wie er. Ja? Du wolltest den gleichen Pullover haben wie er. Brille nicht, aber die gleichen Schuhe wie der Rabbiner. Und wenn der seine Tasche immer rechts trug, wolltest du auch die Tasche rechts tragen? Ja, das war Jüngerschaft einem Rabbiner gegenüber. Du wolltest genauso sein wie der Typ, weil du den total bewundert hast. Und unsere Frage für uns ist, wenn Jesus, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, und der sagt, ich bin Gott und der Messias, wenn dieser Jesus zu uns als Christen sagt, nehmt auf euch mein Joch. Ist es für uns eine Bedrohung oder ist es für uns etwas, wo wir sagen, ja, das will ich unbedingt tun, ja, weil ich erkannt habe, dass diese Person so krass ist, weil ich erkannt habe, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias ist, dass es für mich die größte Ehre ist, dass ich diesem Mann nachfolge, ja. Und es ist nicht die Initiative, dass Jesus kommt und den Leuten, die Leute dazu motiviert und sagt, hey, sei mal mein Jünger und so. Ich bin in so einem Jüngerschaftssystem. Ja, ich brauche mindestens 12. Ja? Sondern es muss unsere Motivation unseres Herzens sein, zu sagen, Messias, Jesus, ich will so sein wie du. Es gibt keine andere Alternative. Du bist würdig, dass ich so bin wie du. Du bist mein Maßstab und es soll mein größtes Ziel sein, so zu werden wie du. Oder ist die Ansage Jesu für uns ein Joch? Weil wir denken, so gut ist er gar nicht. Er hat mich zwar errettet und so, aber dann gibt es noch so bestimmte Haken. Römer 9, Vers 16. Damit komme ich zum Ende. Paulus schreibt wahrscheinlich an die Römer: Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Es liegt also nicht an deinem Wollen und deinem Bemühen, sondern es liegt an Gott und seinem Erbarmen für dich. Ja? Der Messias hat gesagt: Ich habe alles für dich erkauft. Und es wird Zeit, dass wir mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, ein Jünger von diesem Messias zu sein. Und zu sagen: Nee, es liegt nicht an meinem Wollen und Bemühen, das ist alles ganz nett. Ja, wir bauen mal einen Zaun mit 3 Meter Höhe, damit wir nicht sündigen. Ja, das ist alles ganz nett. Ja, aber es ist Menschenwerk. Und Gott sagt, die geistliche Antwort ist: Es liegt an seinem Erbarmen für dich. Und der Messias lädt uns ein, dass wir jeden Tag nach seinem Erbarmen rufen und uns bewusst sind, dass wir sein Erbarmen brauchen. Ich brauche das Erbarmen des Herrn. Wenn du jahrzehntelang mit dem Herrn unterwegs bist, dann kommst du manchmal an Punkte, wo du denkst: Ja, ich bin schon ganz gut. Das läuft schon mit mir und dem Herrn. Und ich habe die frohe Botschaft für dich. Nee, es liegt am Erbarmen des Herrn für dich und nicht an deinem Wollen und deinem Vollbringen. Und diesem Erbarmen müssen wir uns stellen und diesem Erbarmen müssen wir uns ausliefern und sagen: Jesus, du bist der Messias, erbarme dich meiner. Stehen auf zum Gebet, bitte. Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, das so klar ist. Dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Dass du ein Gott bist, der Sünden vergibt. Dass du ein Gott bist, der aus Unrein rein macht. Dass du ein Gott bist, der aus sündig heilig macht. Und all das, Vater, geschieht durch dein Erbarmen und nicht durch unser Wollen oder unser Vollbringen, Herr. Ja, wir werden von der Liebe getrieben werden, Dinge zu tun, Vater. Ja, wir werden aus unserem Glauben heraus Werke vollbringen. Ja, wir werden in den Werken wandeln, die du für uns vorbereitet hast, um dich zu ehren. Aber wir wissen, dass der Anfang von allem dein Erbarmen uns gegenüber ist. Herr, und wir brauchen dein Erbarmen, Herr. Ich brauche dein Erbarmen, jeden Tag. Herr, ich liefere mich deinem Erbarmen aus, Vater, und ich beuge meine Knie vor dir und rufe aus: Jesus, Sohn Gottes, Messias, erbarme dich meiner. Vater, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner Familie, erbarme dich dieser Gemeinde, erbarme dich dieser Stadt Wesel und dieser Region, Vater. Wir brauchen dein Erbarmen, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir freien Zugang haben zum Thron der Gnade. Herr, wo wir mit Kühnheit auftreten können durch das Blut Jesu, um Vergebung für uns in Anspruch zu nehmen und dein Erbarmen zu empfangen. Nicht nur für Vergebung der Sünden, sondern zur Heiligung, zur Reinigung, zur Befreiung, zur Wiederherstellung. Danke dir dafür, Jesus, dass du jeden von uns einlädst, die Frage und auch die Antwort zu geben: Wer ist Jesus? Herr, wir möchten dich so kennenlernen, wir möchten dich so tief erkennen und erleben, dass es für uns die größte Ehre ist, ein Jünger zu sein. Dass wir es als wirkliche Ehre erleben, Vater, dass du uns gerufen hast, dass du uns berufen hast, dir nachzufolgen. Dass es für uns die größte Ehre unseres Lebens sein soll, so zu sein wie du, Jesus. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.